Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Du hast noch genug? Ja, ich nehme auf, aber ich schneide das raus.
Ja.
Wir müssen auf jeden Fall auch relativ zentral ins Mikrofon rein sprechen.
Nichts leichter als das. Dann wird die Folge allein schon deshalb nicht so lang. Du brauchst so, dass du nach vorne und hinten gehen kann.
Das stimmt. Naja, gut. Ja, Stefan.
Ja, Simon.
Wir haben uns gestern irgendwie nicht mehr gesehen auf der Messe. Es war voll und ja.
Ja, wir haben ja schon kurz vorhin drüber gesprochen. Es war, aus meiner Sicht, habe ich ja gesagt, für mich war es so voll wie noch nie zuvor. Also ich hatte die Wahrnehmung, du sagst ja ein bisschen anderweitig, aber ich hatte den Gedanken, so lange Schlangen habe ich noch nie gesehen. Und voll vor allem in der Form, dass auch noch sehr spät sehr viele Leute drin waren. Also ich fand, das war stimmt. Kein Unterschied zwischen 1 Uhr und 18 Uhr. Da habe ich jetzt gefühlt keinen Unterschied gemerkt. Und daher dachte ich, war der vollste Tag der Messe, zumindest von der Wahrnehmung her.
Ja, wird wahrscheinlich auch so sein. Ich muss sagen, meine Erwartungshaltung war, glaube ich, ein bisschen noch höher. Also nicht die Erwartung, die Befürchtungshaltung. Ne? Also ich dachte, es wird so voll, dass man überhaupt nicht mehr laufen kann. Im Endeffekt war es nur Halle 3, wo es heftig war, fand ich. Also die anderen Hallen, gerade Halle 5 zum Beispiel, konnte man relativ entspannt noch laufen. Halle 1, klar, das sind irgendwie Hallen, die nicht so voll sind mit irgendwelchen AAA-Verlagen oder so. Aber
da geht man die Lichtschwerter kaufen.
Da geht man die Lichtschwerter kaufen, da kauft man irgendwelche völlig überteuerten Trading-Card-Games, wovon wir dringend abraten wollen. In Zukunft.
Ja, tatsächlich hab ich ja die große Hoffnung gehabt, dass Star Wars Unlimited sehr groß ist. Ich konnte es aber gar nicht so richtig erblicken. Da war viel auch Shatterpoint, glaube ich, an den gleichen Tischen, aber
ich habe drüber geguckt. Ich habe gar keine Lust gehabt, mir das anzuschauen, ehrlich gesagt.
Ja, der All-Touch-Stand hatten sie relativ viele Tische. Ne? Das,
also ganz ehrlich, wenn All-Touch auch nicht ein TCG wäre, sondern LCG, dann fände ich es, glaube ich, interessant. Aber ich bin wirklich auch raus aus Trading Card Games. Das ist nicht mehr
nie meins. Das kann ich verstehen. Ich bin ja auch bei Star Wars Unlimited hauptsächlich auch wegen der Affinität zu Star Wars, sowohl bei mir als auch bei meinem Sohn. Und stimme dir zu, ein TCG, das ist auch, ich merke das auch bei Star Wars Unlimited, das musst du regelmäßig spielen und das ist dann schon ein großer Teil deiner Freizeit und deines Geldes, was da einfach reinfließt. Das ist so ein bisschen wie, wenn du League of Legends spielst bei Computerspielen oder so, dann spielst du fast hauptsächlich League of Legends oder WoW oder so. Das sind so Spiele, die sind ein bisschen einnehmender als alles andere und da bin ich auch bei dir, sage ich, im Endeffekt Living Card Games wäre da das Bessere für uns beide insbesondere.
Ist halt auch Glücksspiel, ne? Also was du dann da rausziehst, bewusst Karten, geringer Auflage und so weiter. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich sitze dir gegenüber. Was ist denn jetzt passiert hier?
Absolut. Und zwar, wir haben uns ja kurzfristig gestern dazu entschlossen, einfach zu sagen, müssen nicht alle 4 Tage auf die Messe, sondern treffen uns heute direkt mal bei dir hier zu Hause, um mal zu schauen, die ersten Titel hier zu spielen, die wir gestern eingesammelt haben.
Werden wir gleich drüber sprechen. Unsere Ersteindrücke. Wir haben gespielt, können wir schon mal euch anteasern. Seti haben wir gespielt, Compile haben wir gespielt.
Agent Avenue, was Agent Avenue du ja schon empfohlen hattest in unserer Preview auf die Spiel vom Christian Kudal, Mindbug und Heroes for Sale, Spiele, die wir mögen. Da schauen wir mal gleich, wie wir Agent Avenue fanden. Ist es ein Reinfall oder ein guter Titel?
Ich habe gerade voll das Déjà-vu.
Ja,
ich weiß nicht warum.
Sprachen wir schon mal genau darüber.
Aber an diesem Tisch?
An diesem Tisch noch nicht.
Nee,
ersten Mal.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe gerade übelstes Theorie. Naja, ist ja nicht schlimm. Aber sprechen wir erst über die Messe.
So ist es.
Ich muss ein bisschen Kritik äußern, tatsächlich.
Du raus damit.
Ich fand die Parkplatzsituation, die Kommunikation nicht gut. dieses Jahr. Überhaupt nicht gut. Es war ja kommuniziert, dass P2 und P10 auf sind. Und wir sind an den anderen Parkplätzen vorbeigefahren und die waren auch teilweise offen. Und das finde ich sehr schwierig. Mir ist klar, warum sie das wahrscheinlich so kommuniziert haben, eben damit nicht der Stau von letztem Jahr, der ja wohl zwischen P10 und der Messe war, ja, nochmal so entsteht. Aber es hat so ein bisschen einen faden Beigeschmack, wenn man bedenkt, wie viele Leute dann vielleicht auch auf den Shuttlebus gewartet haben. Ich weiß nicht, du warst ja bei P10, ich war ja bei P2. Ich habe locker auch eine halbe Stunde gestanden, und also im Stau, bis ich auf dem Parkplatz war. Und das, ich war um 8:30 schon da. Ich habe das Gefühl gehabt, das war jetzt dieses Jahr ein bisschen krasser dadurch, dass sie das so kommuniziert hatten. Ich weiß nicht, wie hast du das bei P10 wahrgenommen?
Ja, ich bin ja P10-Parker ever since, so, weil ich mir den ganzen Stress gar nicht antun möchte. Und muss aber auch sagen, normalerweise komme ich gerne ein Stündchen später. Ich muss nicht um 10 Uhr an der Messe sein. Das war diesmal anders. Und gefühlt war es dafür schon sehr voll. Wir waren um 9 Uhr waren wir auf dem P10-Parkplatz. Ja. Und da fand ich das schon recht voll für die Verhältnisse.
Seid ihr dann direkt mit dem Shuttlebus durchgefahren?
Wir sind direkt mit dem Shuttlebus durchgefahren.
Das hat schon mal gut geklappt, ja.
Allerdings hat der Shuttlebus uns ein bisschen woanders rausgelassen. Normal hielt der ursprünglich ja vor dem Haupteingang. Genau. Und da hat er uns beim Ausgang Süd in irgendeiner Untergrundpassage rausgelassen. Ich könnte vermuten, letztes Jahr gab es da auch ein paar Probleme, weil irgendein Feuerwehreinsatz war und da hat der Shuttlebus so lange gebraucht.
Ja, es war ein Unfall, glaube ich, oder so, ja, habe ich mitbekommen, und der ist dann gar nicht mehr gefahren. Gut, das kann man nicht, also der ist nicht gefahren, aber die Leute mussten teilweise laufen, weiß ich von einem Kollegen, was aber immer passieren kann. Also das würde ich jetzt auch niemandem irgendwie ankreiden. Aber das heißt, er hat euch woanders, und das fand ich auch ein bisschen komisch, er hat euch ganz woanders rausgelassen, wo P2 war, und nachher wart ihr beim gleichen Eingang.
Ja, weil wir ja dann an dem Eingang Süd ankommend weitergeschickt wurden, weil dort schon die Leute vorher, und dann mussten wir doch per Pedes quasi zum Haupteingang laufen und sind dann dadurch halt auch reingekommen.
Ja, aber es war schon, ist ja schon recht weit noch gewesen, ne? Bestimmt 700-800 Meter.
Das war schon mal ein bisschen, ne? Das waren schon ein paar Minuten zu Fuß. Also daher auch nicht ideal gelöst, ne? Kann man so sagen.
Es war nicht so entzerrt wie sonst, hatte ich den Eindruck, ne? Dadurch, dass P10 natürlich woanders rausgelassen wird, als jetzt Leute, die bei P5 oder so geparkt haben.
Ja, fand durch die Kommunikation ab eher, dass man sagt P2, P10, ob dann dass dann P10 generell viel voller war als sonst, mag auch sein.
Weiß ich nicht.
Kann man wahrscheinlich noch besser lösen. Ich fand es jetzt overall, für mich war es jetzt okay. Also hat er jetzt, passt. Ne?
Wir haben ja auch einen Parkplatz bekommen. Ich weiß aber auch, dass P2, ich glaube eine Viertelstunde, nachdem wir drin waren, und wir standen ja seit 8:30 in dem Stau, wurde das schon geschlossen. Also es war quasi um 8:45 war dicht. Also Leute, die wahrscheinlich um 8:45 in der Schlange standen, die wurden dann auf P10 umgeleitet, glaube ich. Und das ist natürlich Worst Case, ne? Also da, ich kann mir vorstellen, dass man sich da ärgert. So.
Zur Parkplatzsituation und Hashtag apropos ärgern, muss ich ja wahrscheinlich noch eine Entschuldigung aussprechen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge den großen Tipp gegeben, dass man das Parkticket nicht unbedingt direkt am Anfang kaufen muss, sondern man durchaus beim Rausgehen sich das Parkticket käuflich erwerben kann. Weil in meiner Erfahrung, zumindest in der Vergangenheit, immer dann, wenn ich das Parkgelände verlassen habe, dort keine Schlange war. Und als ich dann gestern kam, war dort tatsächlich auch eine einigermaßen relativ lange Schlange. Also ich hoffe, da ist jetzt niemand unnötig drin gestanden.
Wegen dir.
Wegen mir. Dir. Ja. Ich habe schlecht geschlafen deshalb. Aber ich, zu meiner Verteidigung, würde ich vielleicht sagen, dass die anfängliche Schlange noch länger war eventuell.
Ja, aber bei all der Kritik kann man schon sagen, ich habe das Gefühl gehabt, sie haben schon auch einiges umgesetzt an der Kritik von letztem Jahr. Ich glaube nur, dass einfach sehr viele Leute waren bei punktuellen Ständen. Ich glaube, Thema Schlange ist diese Messe, glaube ich, so groß wie noch nie. Ne? Frosted Games hat ein Foto im Discord auch gepostet, dass die Schlange einmal quer durch Halle 3 ging, bis sie dann irgendwie angeleitet wurden, ins bitte um den Stand zu legen. Das war punktuell bei vielen Verlagen so, und da kann die Spiel erstmal überhaupt nichts für. Ich finde, das ist so, Ja, da muss man schauen. Ne? Du weißt nicht, wie viele Leute stehen da. Was ich nur problematisch fand, da nehme ich die Verlage so ein bisschen auch in im Blick. Das sind die Vorbestellungen. Die sind super für die Leute, die es vorbestellen. Und haben wir ja beide auch sehr viel genutzt. Ja. Aber das erhöht die Wartezeit bei einigen Verlagen so immens. Also ich habe, glaube ich, bei der Warteschlange bei Flatiron, ja, oder auf Flatiron, wie wir es jetzt herausgefunden haben, Flatiron, ich glaube, ich habe da so lange gestanden, wie wahrscheinlich Leute heute Morgen am Freitag, wo ja Frosted Games jetzt nochmal aufgestockt hatte, auch mit mehr Kassen, wahrscheinlich fürs Anstehen bei Frosted Games. Also ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde und es waren nur 10, 15 ja. Leute vor mir, weil die ganze Zeit sehr gemächlich geguckt haben, die ganzen Sachen durchscrollen mussten, wer hat denn jetzt was vorgestellt. Ja, ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass manche Verlage das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben.
Manche schon, manche wiederum nicht, hätte ich gesagt. Also das Flatiron war ja Ludonova und da hatte ich das Gleiche wie du. Ich habe es mir auch geholt. Ich stand dann auch in der Kaufschlange. Algea war das ähnlich. Dann hatte ich aber natürlich so Positiveffekte wie bei Devir Games, wo ich vorbestellt hatte. Und da war auch eine relativ lange Schlange zu dem Zeitpunkt. Und da konnte ich quasi so durchgehen und gab es einen Pre-Order. Und das gab es bei mehreren Verlagen. Aber du sprichst natürlich einen entscheidenden Punkt an, und zwar überhaupt die Verkaufssituation. Und das war nämlich meine Wahrnehmung, dass ich sagen würde, generell, es waren relativ viele Schlangen überhaupt. Also sonst, ja, sonst hätte ich ja gesagt, also so viele Leute, also das habe ich immer, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr bei Strohmann Games war das so krass.
Ja, ne? Da hat es angefangen, ja.
Und mittlerweile ist es halt schon, also wir brauchen für die Messe, so wenn man so überlegen könnte, was sind Verbesserungen für die Zukunft, irgendeine bessere Lösung für das Kaufen, hätte ich gedacht. Ne? Dass du sagst, das ist schon sehr nervig stellenweise, weil das ja auch dann immer die Wege blockiert. Also wenn du dort halt lange Schlangen hast, die Leute stehen da und blockieren dann alles. Und wie du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass so Vorbestellungen, Pickups, die gut gelöst werden, was weiß ich, durch QR-Codes oder sonstiges.
Genau. Mindclash Games hatte nämlich einen eigenen Schalter für Vorbestellungen. Ja. Da stand aber auch keiner mehr, weil die wahrscheinlich alles so zack, zack. Gut, vielleicht hatten die auch weniger als andere Verlage, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Freunde, mit denen ich auf der Messe war, dass die bei Cosmos, ich weiß nicht, wie viele Minuten angestanden haben. Bei Cosmos, ja, also in einem Verlag, der ja eigentlich auch sonst nicht die größten Schlangen auf der Messe bisher hatte. Also ich glaube, absolut, dass das die Verlage so ein bisschen auch unterschätzt haben. Ich glaube, da muss man einfach auch die Verlage so ein bisschen im Blick nehmen. Gerade wenn man weiß, wie viele Vorbestellungen hat man, dann muss man selber irgendwie ein Konzept finden. Wie löse ich das mit den Vorbestellungen vielleicht ein bisschen schneller? Ich glaube nicht, dass
die Spielmesse... Die Vorbestellungen sind nicht das Problem. Ne? Also das Problem sind ja generell, also dass du...
Bei Flatiron waren es die Vorbestellungen. Ja, alle Leute, die da standen, hatten die Vorbestellungen. Es hat Ewigkeiten gedauert.
Mir fällt jetzt kein weiterer Verlag ein, wo das so ähnlich war. Also wie gesagt, hier ist es Game Brewers, irgendwie auch den
gut, die sind ja eh pleite.
Alkohol da verkauft haben.
Die sind ja eh pleite. Da passiert jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr viel.
Das hat auch lange gedauert. Aber overall hätte ich gedacht, dass Pickups, Pre-Orders generell eigentlich ganz gut liefen. Aber meine Frage ist halt generell, wie kriege ich das teilweise die Sachen besser verkauft? Also ich zum Beispiel selber haben wir dieses Lego-Spiel gespielt, Monkey Palace. Ja. Und das wollte ich für meine Familie mitnehmen, für die Kinder, habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich nice. Ne? So wie sprechen wir vielleicht auch nochmal dann irgendwann in der Zukunft über eine Gespielt-Folge drüber. Aber das war für mich so ein Spiel, wo ich sage, hätte ich gerne mitgenommen. Und beim Asmodee stand, dann kaufen. Da
auch richtig lange.
Richtig lange Schlange. Ich dachte, okay, gut, dafür, das ist mir jetzt nicht wert, hier eine halbe Stunde dafür anzustehen. Also überhaupt irgendwie, wie verkaufe ich die Sachen? Und dann hast du ja manchmal Asmodee und Cosmos, wo du sagen, das sind, warum die Schlange so lang ist, ist dann vielleicht ein, zwei Titel, ja? Also dass du sagst, das ist dann Herr der Ringe, das ging ja, Seven Wonders Duel, Herr der Ringe, war, glaube ich, sehr begehrt. Und dass man da einfach generell die Verlage in die Verantwortung zieht, einfach sagen, bessere Lösungen zu finden. Dass ihr seid ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass da nicht eben so und so viele Leute anstehen müssen und
Ich ja, glaube, die Verlage haben es unterschätzt. Ne? Also Frosted hat ja scheinbar auch zum Beispiel nachgelegt. Und ich weiß, Grüße gehen an dich raus, Marco, danke. Der hat sich heute nämlich in die Schlange gestellt, die scheinbar ähnlich lang war wie gestern, aber er war nach 20 Minuten durch, weil sie da irgendwie noch mehr Kassen aufgemacht haben. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr Manpower aufwenden. Ich weiß nicht, aber trotzdem, also ich fand, in den Gängen war es nicht viel voller als letztes Jahr, war so mein Empfinden. Ich fand, Halle 3 ist immer krass. Aber ich fand, sonst ging es. Es gab aber auch zum Beispiel in Halle 2 den Albi-Stand. Den muss ich jetzt am Samstag noch nachholen, morgen. Weil ich habe keine Ahnung, ich konnte nichts sehen. Weil die Schlange stand die ganze Zeit an den Spieltischen entlang. Ich habe nichts gesehen. Und das hat mich ein bisschen geärgert.
Bei Strohmann, das hatten wir es auch teilweise, wo wir uns Inferno anschauen wollten und genau davor standen.
Ja. Echt? Ja, weil bei Strohmann fand ich, war es total übersichtlich. Ich habe mir auch Ascending Empires angeguckt und so, also es ging. Ja, aber ich glaube, das kommt auch wieder auf die Uhrzeit an und so. Ne? Wann gehst du in welcher Halle?
Die Schlange war nicht groß, aber der erste Tisch hinter der Kasse war quasi der Inferno-Tisch und dann war es dann ein bisschen nervig. Aber ja, würde ich jedenfalls sagen, halten wir fest. Also es wäre irgendwie überhaupt, wie das Kaufen abläuft, da wäre
es viel weniger Kartenzahlung möglich. Mein Bargeld war ratzepatze weg.
Ja.
Sehr schade. Finde ich komisch, ehrlich gesagt. Also letztes Jahr hatte ich so den Eindruck, haben wir auch noch drüber gesprochen, war so drei Viertel mit Kartenzahlung möglich. Und ich habe jetzt gestern, wenn überhaupt, die Hälfte mit Karte zahlen können. Wenn es nicht sogar noch weniger war.
Ja, du hast, glaube ich, ein bisschen exotischer eingekauft als ich. Ich bin so bei den
bei Asmodee und Cosmos, da kannst du das sicherlich überall. Aber zum Beispiel auch Schwerkraft hatte auch keine Kartenzahlung.
Ja, das ist ja doch... Moment. Da müssen wir noch die Schwerkraft folgen. Ich glaube, das ist ja eher der Geiz, keine Prozente abgeben zu wollen an irgendwelche Provider,
die das ermöglichen. Das ist deine Unterstellung, ich habe da eine andere Meinung, aber... Nee, aber es waren auch viele andere Verlage, wo ich dachte, hä? Also wo ich auch überlegt habe, hatten die letztes Jahr nicht eine Kartenzahlung?
Also Schwerkraft ist übrigens für mich immer der Verlag, wo ich denke, die möchten es einem möglichst als Kunden möglichst schwierig machen, irgendwie Produkte von denen zu bekommen. Schon allein auf der Webseite, dass ich da irgendwie per Banküberweisung zahlen muss und nicht irgendwie normale Payment-Methoden habe. Das aber nur dazu.
Der Stefan, der Ray schätzt hier schon komplett ab. Wir haben uns jegliche Zusammenarbeit verscherzt, aber ich glaube, Schwerkraft gibt keine
Rezensionsexemplare. Genau, das ist noch ein weiteres Thema. Also das ist für mich wirklich...
Nein, aber also ich mag den Schwerkraftverlag. Ich mag ihn. Stefan mag ihn nicht,
ein oder fest. Also ja, genau. Also ich finde es, also wenn du als Firma aus den USA kommst und deine Titel an Schwerkraftverlag gibst, glaube ich, ist das eine der
ich würde da widersprechen.
Schwerwiegendsten Entscheidungen.
Ich würde da vehement widersprechen. Aber es ist
egal.
Okay.
Es ist ein super Titel, by the way. Ne? Also super, das ist ja das, man muss ja trotzdem dort kaufen.
Ja. Also
zurück zur Messe.
Zurück zur Messe. Ich fand, also das mit den Schlangen, ich fand generell waren es ein paar weniger Geheimtipps irgendwie. Ich fand generell, weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich habe auch das Gefühl, viele Sachen waren auch schon die letzten Jahre da, die man schon so zigmal gesehen hat. Dafür waren ein paar Verlage überhaupt gar nicht da. Ne? Zum Beispiel Duelists, was ich ja sehr cool finde, die eigentlich jetzt die letzten Jahre immer dabei waren und auch letztes Jahr noch irgendwie einen neuen Kickstarter angeteasert haben, die waren überhaupt nicht da. Und finde ich schade. Und auch hier Secret Chronicles, was ich letztes Jahr auf der Messe mitgenommen hatte, die eigentlich auch immer da waren, schon 2 Jahre hintereinander, auch die waren nicht da. Also gefühlt war es so ein bisschen, schade.
Vermute, das sind ja oft so...
Kostengründe, ne?
Aus Kostengründen, ne? Wenn die sagen, das ist so, sind kleinere Verlage, die sich da dann eben mal das Budget gegönnt haben, um dort einen Stand zu haben. Und das sind ja alles auch Titel, die jetzt ja eben... Wir mögen die dann, aber sind jetzt nicht vielleicht per se kommerziell die erfolgreichsten Titel gewesen. Und da überlegt man sich
aber dann zweimal. Aber dafür geht man ja auch zur Messe, damit man die eben nicht findet.
Ja, aber wenn du ja keinen neuen Titel hast und dann Duelist, selbst wenn du Kickstarter hast, dann bist du, das ist ja wahrscheinlich, musst du schon sehr genau aufs Bankkonto achten. Und schade natürlich, ne? Also da ja auch...
Es kann aber auch daran liegen, dass wir einfach dadurch, dass wir von manchen Verlagen jetzt die letzten Jahre, ne, auch hier der Verlag, der Faraway zum Beispiel gemacht hat, BlackRock Games zum Beispiel aber auch, die haben ja in den letzten Jahren immer wieder ein paar coole Titel gehabt und die hat man jetzt, glaube ich, auch eher auf dem Schirm, wenn man seine Messeliste erstellt oder sagt, okay, bei dem Stand gehe ich auf jeden Fall vorbei. Ich glaube, so ein Castle-Combo ist ja auch relativ, ich sag mal, in den Wishlists sehr weit hoch gerankt worden.
War auch so auch relativ schnell ausverkauft.
Ja, aber die haben, glaube ich, immer Tageskontingent. Das fand ich übrigens sehr positiv, dass viele Verlage wirklich Tageskontingente haben, weil sonst sind die Leute, die am Sonntag oder Samstag kommen, nämlich wirklich im Eimer, weil die kriegen einfach gar nichts mehr ab. Das war letztes Jahr schon besser, davor das Jahr war es, fand ich, auch sehr krass. Und das haben sie dieses Jahr besser gelöst. Also
Tageskontingent finde ich absolut positiv. Ne? Ja. Das sollte es
immer geben.
Ja. Ne? Kann man jetzt niemanden zu verpflichten wahrscheinlich.
Nein, aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen lieber alles weg haben, anstatt dass am Sonntag keiner mehr kommt. Aber ich glaube, die Verlage haben auch mittlerweile verstanden, dass auch die Sachen am Samstag noch ganz ohne Probleme weggehen.
Auf Faraway ist natürlich auch die perfekte Erfolgsgeschichte. Ne? Waren letztes Jahr da und das Spiel hat ja dann, ne, hatten wir auch schon relativ früh drüber gesprochen und dann lieferst du jetzt quasi nochmal aus meiner Sicht auch das ein bisschen bessere Spiel nach. Was? Mit
Kach. Ja, echt?
Doch. Faraway war leicht überbewertet.
Ja, ich finde es richtig gut. Werden wir nochmal in einer gespielt Folge so eine Gegenüberstellung machen, vielleicht.
Ja, gerne.
Ich habe es aber nicht bekommen. Also von daher.
Kasse,
bei mir war es schon ausverkauft.
Also zumindest kurz vor der Messe konntest du es noch bei Philibert bestellen.
Ja,
aber
das kriegst du ja auch im Frühjahr dann auf Deutsch. Habe ich ja schon im Podcast gesagt, ich bin ein bisschen entspannter dieses Jahr.
Ja, ist, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ist es sprachneutral? Wenn ist da ganz geringer Text auf den Karten. Ne? Also fast das.
Sowieso immer schlau als Spieldesigner, das relativ sprachneutral zu machen.
Ja, und dann manchmal denke ich mir doch mehr, also wenn ich dann immer an, Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy, denke, mit den ganzen Icons, dann denke ich mir, da hätte ich mir Text drauf gewünscht.
Ja, Race for the Galaxy ist ein gutes Beispiel dafür, das stimmt.
Ja. Ja, ich kann noch zweite Erkenntnis für mich aus der Messe ist, oh Gott, die IKEA-Tüten, das war keine gute Idee.
Das habe ich dir aber auch
gesagt. Das habt ihr mir natürlich gesagt.
Ich habe gesagt, einen Koffer. Und
man muss ja,
ich hatte zwei Koffer. Es war perfekt.
Es war perfekt. Auch der Michael von Million Board Games hatte natürlich auch noch eine beste Lösung da. Wir haben uns ja auch noch getroffen. Parat. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja dieses Jahr so viel gekauft wie noch nie auf der Messe.
Ja, erzähl mal, was hast du denn mitgenommen? Wir wollen natürlich gleich über die gespielten Sachen sprechen, aber gib doch mal einen kurzen Abriss. Die Leute wissen ja jetzt, was ich gekauft habe, aber wir haben ja ein paar Überschneidungen, haben wir ja, ne?
Ja, absolut. Also erstmal so die Usual Suspects, die wir ja auch schon in der Folge besprochen haben. Erstmal ein Seti habe ich mitgenommen, ein Saltfjord hier von den Revive-Team. Inferno habe ich mitgenommen, Algae Inc., ne, von denen sagte ich ja gerade schon, war dabei. Sunavalo, weil eben auch knapp bestellt, das Herr der Ringe, Seven Wonders Duel, da hat man ja sehr viel Positives gehört. Das Cities von Phil Walker Harding.
Das hast du auch mitgenommen.
Ja, absolut, weil ich muss ja sagen, da jetzt kleines Rabbit Hole. Ich bin ja ein immer größerer Freund von Kennerspielen geworden per se, wo ich, man kennt das gerade vielleicht mit Familie, Arbeit, Job, du kommst abends nach Hause nach einem langen Arbeitstag, Kinder musst du noch ins Bett gebracht werden, das ist dann irgendwie schon 8:30, 9:00 und musst am nächsten Tag wieder früh raus, dann packst du jetzt keinen Terraforming Mars raus. Ne? Und dann ist es gerade mit meiner Frau, haben wieder die einfachen Kennerspiele oder die normalen Kennerspiele unglaublich lieb gewonnen. Und da sind eben, da habe ich auf der Messe mitgenommen, dieses Cities und vom Strohmann Games Verlag, das hatte ich auch in der Folge mit dem Marcel schon angekündigt, Chandigarh. Auf deinen Wunsch noch Agent Avenue mitgenommen. Also was heißt auf deinen Wunsch, aber auf deinen Raten.
Ich wünsche mir, dass du dir das kaufst.
Nein, weil ich mag ja Mindbug und Heroes for Sale auch sehr gerne. Dann hatte der Michael noch zu Bombusters geraten.
Ja, das hatte ich, werde ich mir morgen auch oder übermorgen auch anschauen.
Rubber, Paper, Scissors natürlich, was du ja letztes Jahr schon mitgenommen hast, eben auch als eines der Spiele, die es dort fast nur gibt.
Ja, die gibt es nur dort.
Ja, gibt's nur da. Und noch King of Tokyo Duel.
Und, hast du das auf Deutsch bekommen? Bei mir war das nämlich schon ausverkauft auf Deutsch.
Ja, das ist traurig, dass du es sagst. Ich habe es nämlich auch nur auf Englisch bekommen und ich wusste gar nicht, dass es auf Deutsch da war.
Ja. Ja, also soweit ich weiß, gibt es aber wieder Tageskontingente.
Okay, heißt also, am Sonntag kaufe ich dann noch die deutsche Version und die englische muss ich dann doch mal verkaufen.
Ja, oder du tauschst sie um, wenn sie noch OVP ist und sagst, ich habe mir aus Versehen was. Vielleicht sind die so kulant, könnte ich mir vorstellen.
Ja, schauen wir mal. Mal gucken, da bräuchte ich wahrscheinlich. Ach, das ist mir schon wieder zu aufregend. Ach so, ganz wichtige.
Außer keinen Kassenbon.
Ganz wichtige Errungenschaft von mir.
Ja.
Daitoshi.
Mhm,
und zwar, ne, wir haben ja beide momentan sind ja in das Danny Garcia Rabbit Hole reingefallen mit Blumenstraße und
was hat er eigentlich noch gemacht?
Ja, drei Spiele, also genau. Also wir haben der erste Titel ist Aborea.
Ach, den.
Der liegt, das ist noch ein Kickstarter, der liegt bei mir zu Hause. Dann kam Barcelona und dann kam jetzt die Blumenstraße kurz vor der Messe und Daitoshi gab es vor der Messe, glaube ich, nicht zu holen. Und da hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich hatte mir bei Devir ja nur Cities, war es glaube ich, vorbestellt. Und da durfte ich dann an der langen Schlange vorbei. Und da habe ich die nette Dame gefragt, ob denn noch ein Daitoshi da wäre, ob ich mich dafür in die Schlange stellen müsste. Und da meinte sie, na, das machen wir schnell hier. Und da konnte ich das auch noch
mitnehmen. Cool, das war ja, ich glaube, die Vorbestellungen waren weg. Ne?
Vorbestellungen waren ausverkauft, aber die hatten dann quasi eben noch ausreichend zum normalen Verkauf.
Bin ich ja mal gespannt. Wir werden ja in der nächsten Folge auch über die beiden anderen Danny Garcia-Spiele sprechen.
Ja.
Und bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wusste ich gar nicht, dass du das... Habe ich gar nicht erblickt auf deinem Bild gestern. Ich war zu müde. Ja,
siehst du mal.
Ja. Waren das die Spiele?
Das war so ungefähr alles. Ne? Flat Iron war noch dabei und am Sonntag werde ich nochmal zuschlagen. Ich bin morgen nicht da, also am Samstag. Und Sonntag geht es nochmal ein bisschen mit meinem Sohn und schauen wir mal, was wir so an passenden Kinderspielen noch mitnehmen.
Ja, ich gehe morgen, gehen wir die letzten anderthalb Hallen durch. Halle 6 haben wir auch schon zur Hälfte. Und werden uns dann auch noch mal ein paar Schlangen stellen, ein bisschen was anspielen vielleicht auch. Hab noch so ein paar Titel auf der Liste, die ich entweder übersehen habe oder wo ich einfach gesagt habe, ich jetzt irgendwie gar nicht den Nerv für. Und am Sonntag bin ich auch noch mal da mit meiner Family, genau. Aber jetzt sind wir ja hier und jetzt haben wir ja heute gut angefangen, haben uns ein bisschen unterhalten über die Messe und haben natürlich auch was gespielt hier. Dafür waren wir ja hier. Und haben gesagt, okay, wir nutzen heute mal den Tag zur Regeneration. Also ich war gestern Abend auch echt fertig.
Ja, das ist Laufen und ich mit meinen Ikea-Tüten auch. An der Stelle sei nochmal gesagt, wir hatten das Glück tatsächlich, dass wir einer meiner Freunde sehr gut Draht hatte zu einem der Stände Playmore Fantasy, der einer der Verkaufsstände zwischen Halle 1 und 2, das ist ein alter Freund, kann bitte auf jeden Fall vorbeigehen und was kaufen.
Kostenlose Werbung an der
kostenlose
Stelle.
Kostenlose Werbung, genau. Und die waren so nett und haben quasi unsere Sachen auch im Lager kurz aufgehört, sodass ich weiterhin viel einkaufen konnte. Ja. Was haben wir gespielt?
Wir haben angefangen mit Agent Avenue. Ich habe übrigens angefangen, noch bevor du da warst, und habe gesagt, das muss als erstes auf den Tisch. Ich glaube, es war 7:30. Oder Viertel vor 8, als ich angefangen habe, als die Freunde zur Messe gefahren sind, haben wir gesagt, dann komm, direkt los geht's. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. 10 von 10 für mich. Ich bin von dem neuen Thema begeistert. Ich finde, das fügt sich im Spiel hervorragend ein. Ich finde, die Karten, die dazugekommen sind, die man dazu nehmen kann in dem erweiterten Spiel, die man sich über bestimmte Sachen freischalten kann, die dauerhafte Effekte oder einmalige Effekte geben, sehr gut. Und es hat einfach ein sehr, sehr intensives Spielgefühl.
Mhm.
Wir haben es über verschiedene Runden ganz häufig anders gewonnen oder verloren. Und dieser Bluff-Mechanismus mit I Cut You Choose, ich finde es immer noch genial. Also wie er da auf die Idee gekommen ist, warum das noch keiner vorher gemacht hat, ich finde das richtig gut. Wie hat es dir gefallen?
Wie gesagt, wir haben jetzt nur die eine Partie mit dir gespielt.
Ja, nur eine, stimmt. Ja.
Sind wir beide immer sehr vorsichtig.
Ich habe 5 Partien
du hast gespielt. Genau. Ich wollte nur sagen, generell, ne, das ist ja etwas, wo wir...
Das sind jetzt die Ersteindrücke.
Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja immer etwas, wo wir versuchen, immer sehr vorsichtig zu sein und eigentlich manchmal auch lieber gar nichts sagen. Aber der Ersteindruck war schon sehr gut. Also es ist... und jetzt immer, wenn du sagst 10 von 10, müssen wir mal schauen, aber... Was für das, was das Spiel sein soll. Ne? Wir reden hier
das
über.
Das ist klar.
Das adressiert sich an Leute, die Mindbug mögen, eben die Heroes for Sale ein gewisses Interesse haben. Das fällt
aber
ja genau.
Auch an Familienniveau. Ne? Also, ich würde sagen, das ist ein Ding, das kannst du auch mit deinen etwas älteren Kindern ab 8 Jahre spielen.
Du kannst auch Mindbug mit deinen älteren Kindern ja, ab 8 Jahre
nee,
spielen.
Nee, würde ich nicht sagen. Das kommt sehr aufs Kind an. Ja. Du darfst das ja auch nicht.
Nein,
ich darf ich man gucke nicht da jetzt gerade auch auf Kinder, die vielleicht nicht so viel Spielerfahrung haben. Also es ist ein Familienspiel plus.
Also ich würde es auf jeden Fall nicht als Familienspiel titulieren. Also ich das ist für mich schon ein gegen ein also nee
doch. Also meine Eltern werden das auf jeden Fall spielen können. Problemlos. Also, dem war schon Heroes for Sale ein bisschen zu viel beispielsweise.
Also okay, in der Hinrichtung in Form von ja Heroes for Sale hat noch mal die höhere Komplexität. Mindbug allein durch dieses Beat-System.
Mindbug ebenso. Alleine und von den Komplexität des Denkprozesses.
Ja, also, was dem Spiel erstmal zugutekommt, ist ja, dass du diese, es hat einen einfachen und eine fortgeschrittene Variante. Und wenn ihr etwas mehr im Spiel drin seid, würde ich wahrscheinlich direkt zu dieser fortgeschrittenen Variante raten.
Ja.
Und eben, das sind so Zusatzkarten, so Bonuseffekte, die das Spiel nochmal stark beeinflussen. Du hast natürlich recht, wenn die einfache Variante ist erstmal leichter zugänglich als die anderen beiden Spiele. Und generell ist es wahrscheinlich von den dreien das zugänglichste Spiel.
Ja.
Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es explizit sich an Familien richtet.
Nein, aber also es ist von der Komplexität ein Familienspiel.
Sein, dass sich auch Familien dafür interessieren, aber du hast schon, also vom Spielgefühl, ich will immer nur vermeiden, dass dann nachher irgendwie sich jemand das kauft und sagt, ich habe es mit meiner Familie gespielt. Das war überhaupt eine Katastrophe. Und das ist halt wirklich ne, für die Leute, die so ein einigermaßen simples Duellspiel mit so einer Kartenmechanik haben wollen, für die finde ich, ist das natürlich eine sehr gute Wahl. Ne?
Also es gibt ja einige Spiele, die in der Komplexität ungefähr stattfinden. Mir fällt da Hanami Koji zum Beispiel ein, was auch, glaube ich, ein I Cut You Choose-Spiel ist. Also alle Spiele, die so auf einem lockeren Niveau starten, aber die auch ein bisschen intensiver sein können, auch von der Konfrontation, würde ich da einordnen. Ich würde sagen, dadurch, dass du die Regeln in 2 Minuten erklären kannst, klar, das kannst du bei Mindbug auch, aber es ist schon nochmal eine deutliche Komplexitätsstufe unter Mindbug.
Ja, absolut.
Also ich würde auch wirklich sagen, das kannst du problemlos auch mit sehr fitten Kindern, also wenn du jetzt sehr viel Brettspielerfahrung hast, kannst du bestimmt auch ab 6, 7 spielen, die einfache Variante. Ja. Aber das kannst du auch der Oma erklären, theoretisch. Ob die Oma daran Spaß hat, ist
ja,
was anderes.
Ja, genau, und da will
das
ich ja
musst du, das, 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 das ist, muss ja. man wissen, ne? Ob die Oma Bock auf Konfrontation hat. Aber und von den Regeln her wird sie es schaffen. Mindbug vielleicht
ist,
dann eher nicht.
Du sagst ja, es ist von den dreien das zugänglichste und ne, die Mechanik ist halt mega. Ne? Du legst 2 Karten hin, eine, die ist aufgedeckt und eine ist verdeckt und der Gegenüber entscheidet, welche er von den beiden nimmt. Und das mit dem Spiel, also wirklich sehr, sehr coole Idee an sich und vielleicht reden wir nochmal, wir haben ja jetzt schon sehr intensiv drüber geredet.
Ja, du wirst es ja auch nochmal irgendwann vermehrt spielen, wir werden es vermutlich auch im Jahresrückblick sicherlich nochmal erwähnen.
Auf jeden Fall hätte ich gesagt, für Leute, die mit Mindbug Spaß haben.
Ist für Leute, die Konfrontation ganz, mögen,
ja.
aber nicht den Anspruch haben, das komplexeste Spiel jetzt zu spielen, das ist ein Absacker für Konfrontation und für Paare, aber auch für Vater-Kind, Mutter-Kind.
Ich werde mal den Test machen mit meiner Frau. Also die, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie Mindbug fand, also wo ich mir sicher bin, dass, weil wir haben es ausprobiert, Mindbug ist jetzt nicht so ihr Ding, ne, wird sie spielen, aber das im Vergleich mal zu sehen. Also das ist ja auch deine Aussage, dass du sagst, es geht da nochmal größere Zielgruppe. Artwork übrigens natürlich auch sehr schön. Ne?
Sehr cool
geworden. Sehr gut gemacht.
Und also ich würde wetten, dass es deiner Frau wesentlich besser gefällt als Mindbug. Würde ich jetzt schon drauf setzen. Und ich würde auch sagen, dass es das Potenzial hat, ob es das ihr gefällt, glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen.
Auf jeden Fall für die Zuhörer draußen an den Endgeräten, für den Fall, dass ihr es nicht habt und euch solche kurzweiligen Kartenspiele, und ich glaube hier, das ist ja wirklich so ein easy to learn, Medium to Master, das ist nicht Hard to Master, aber du hast schon
nee,
so.
Es ist Medium to Master.
Genau. Und das, aber trotzdem, du kannst dich schon so ein bisschen reinfuchsen und du bist, lege ich die Karte oder die?
Du musst welche den anderen halt, ich, du musst mit den Mindgames den Gegner so ein bisschen ausspielen.
Genau.
Das ist das, was du mastern musst.
Ist das ein schönes Ding? Es war auch überschaubar vom Preis. Was war es? 15 Euro?
19 Euro.
19 Euro.
Aber ja, für einen Absacker 2024 ja. guter Preis. Wir haben Rezensionsexemplar erhalten. Danke an
Nerdlab Games. Nein, wir haben zwei Exemplare.
Eins hat der Stefan gekauft, eins haben wir bekommen. Nur zu der Transparenz. Aber ich finde es wirklich, ich freue mich ja seit der letzten Messe da wirklich drauf. Seit ich diesen Prototypen gespielt habe, weiß ich um die Qualität dieses Spiels. Und vielleicht schaffen wir es ja nachher in der Folge noch ein Interview mit Christian Kudal zu haben. Ja. Wenn, dann werdet ihr es hören. Ansonsten nicht.
Und natürlich, du sagtest das selber auch schon im Vorgespräch, ne, dass viel passenderer Verlag für diese Art von Spiel als das missverstandene Heroes for Sale, was wir beide auch sehr gut finden, aber gefühlt nicht so diesen Erfolg hatte. Und hier, glaube ich, so mit Artwork, mit dem Verlag, auch vom Spiel selber, das ist, ich würde es auch nochmal, wie gesagt, Erstpartie, aber fand es jetzt beim ersten Spiel nochmal interessanter auch. Also für mich als für Heroes for Sale, weil zugänglicher.
Es ist deutlich zugänglicher und es ist nicht so thinky, sondern es ist eher wirklich, ich denke, was du denkst, dass du denkst, was ich denke und so. Und das ist viel, das ist halt ein bisschen simpler, aber es ist so gut heruntergebrochen, dass es funktioniert.
Ja.
Jetzt haben wir lang genug
geschwärmt. Genau,
kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir kein Rezensionsexemplar haben, nämlich Seti haben wir eben gespielt. Das neue Spiel von Czech Games Edition und Heidelberg. Ja. Und
der Hype-Titel der Messe. Ne?
Einer, den, ich glaube, Platz 2. Glaub
war es Platz 2?
Oder Platz 1. Das habe ich jetzt nicht mehr verfolgt.
Es war Platz 2, glaube ich, Weiße Burg, Matcha und oder umgekehrt. Ich meine, egal. Es ist auf jeden Fall einer der Titel, die sehr begehrt waren im Vorfeld.
Würdest du sagen, zu Unrecht nach der Erstpartie? Ersteindruck? Ja, wir werden dann eine differenzierte Meinung zu abgeben, wenn wir das 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal gespielt haben.
Ja, oder noch mehr.
Oder noch mehr. Mein Exemplar kommt erst später, weil es vorbestellt ist. Aber wir wollen jetzt trotzdem schon mal, als wären wir jetzt auf der Messe und hätten es angespielt, den Eindruck vermitteln. So
genau,
ein bisschen.
Genau, genau.
Nur in ruhigerer Atmosphäre, atmosphärische Musik. Würdest du sagen, zu Unrecht gehypt oder nicht? So ersteindrucksmäßig.
Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Zu Unrecht gehypt oder nicht. Die Frage ist, ich glaube, das Einzige, was man ja immer nach so einer ersten Partie sagen kann, hat man da jetzt totale Grütze gekauft oder nicht?
Ja, das stimmt.
Weil ich finde das immer sehr verführerisch nach einer ersten Partie. Also ich denke vor allem jetzt schon mal an Barcelona, an Blumenstraße, wo die erste Partie mir tatsächlich nicht so gefallen hat. Und Spoiler, ich habe mir nach weiteren Partien ja auch die weiteren Danny Garcia Games gekauft. Also scheint da irgendwas Positives passiert zu sein.
Ja.
Und daher bin ich immer sehr vorsichtig, aber die erste Partie war auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Ne? Fand ich sehr vielversprechend. Wir haben hier nach wie vor, würde ich sagen, irgendeine Art von Eurogame, Ressourcenmanagement-Spiel. Und die Aufmachung ist erstmal sehr schön. Ne? Also sehr cool gemacht mit diesem Sonnensystem, was vielleicht der eine oder andere auf Videos, Fotos schon mal gesehen hat. Und es ist deutlich mehr, als wir dachten.
Ja, ne? Also ich glaube, das kann man gut festhalten. Ja. Also ich hatte irgendwie Stefan die ganze Zeit gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich es im Podcast vielleicht auch gesagt hatte, es ist so ein Kennerspiel. Also ich würde es nach der ersten Partie, von den Regeln dachte ich so, okay, so viel ist das nicht. Das ist ja relativ seicht und so. Und während des Spiels habe ich gemerkt, okay, krass, was mache ich jetzt? Und habe gemerkt, okay, die Komplexität geht schon Richtung Experte. Ne? Ganz klar. So leichtes Expertenniveau. Ich würde sagen, da, wo man so Tsuchi-Titel einordnet, wo man, ich glaube, Tsuchi-Titel, Underwater Cities, Praga, der Richtung ist es von der Komplexität, glaube ich.
Ich bin mir unsicher, weil auf BGG, wir hatten ja danach geguckt, da hat es eine Komplexität von 4, was ja schon sehr.
Aber das haben ja auch noch nicht viele gespielt.
Das haben wir noch nicht viele gespielt. Daher bin ich.
Ich würde es bei einer 3,3 im Moment einordnen.
Genau, ja. Ja, irgendwo da. Vielleicht ein bisschen mehr wegen der Alien-Rassen und so, dass du die vielleicht nochmal lernen musst, alle. Und das ist ja schon viel. Aber eigentlich ist es ja. Ja,
mal schauen. Ich weiß nicht. Also, das Coole bei dem Spiel ist, also es gibt zwei Sachen, die mir sehr gut gefallen haben in dem ersten Eindruck. Eine war das Multi-Use-Card-System. Also kannst Karten abschmeißen, um was zu bekommen. Du kannst die Karten ausspielen, musst aber dafür Sachen bezahlen, um den Effekt zu nutzen. Und du kannst aber auch Karten aus der Auslage abschmeißen, um irgendwelche Signale zu empfangen. Und das
ja, du ist kannst jetzt immer diese cool. Ressourcen also, unter dein Einkommen ja noch
stimmt.
stellen. Ne?
Also eigentlich vier Möglichkeiten. Ja. Und das fand ich sehr cool. Und das andere war wirklich die, die Alien-Klassen zu erforschen. Also es ist ja auch wirklich das, ne? Search for Extraterrestrial Intelligence. Also wir gucken, was erwartet uns. Wir wissen gar nichts am Anfang, worauf wir spielen, was uns erwartet. Decken es dann um und lesen uns dann die Regeln dieser, dieser Aliens durch. Und das fand ich sehr interessant. Auch so vom Spielgefühl her hatte ich das Gefühl, dass vieles, was wir mechanisch gemacht haben, thematisch auch Sinn ergeben hat. Ne? Auch auf verschiedene Arten und Weisen Informationen zusammen. Es geht viel um Informationen. Wir haben eine Aktion irgendwie gefühlt komplett missachtet.
Ignoriert. Ja.
Also wir waren nicht annähernd so, dass ich sagen würde, wir haben das Spiel jetzt komplett gut gespielt oder
ja.
Wir haben auch eine Regel erst nach der ersten Runde erstmal nochmal beim Nachschauen gemerkt, oh, da haben wir was vergessen. Das darf bei diesen Spielen auch sein. Aber deshalb werden wir jetzt auch kein gutes Fazit abgeben können, außer dass ich sagen würde, ich habe auf jeden Fall Bock, noch eine Partie zu spielen. Und das ist immer das Wichtigste. Die Hürde bei der
genau,
es gibt
genau.
die Hürde also, nach der ersten Partie und es gibt die Hürde nach der vierten, fünften Partie für mich immer bei Eurogames eigentlich. Wenn ja. die erste Hürde ist immer gut, dann ist das meist ein Spiel, wo ich sage, okay, wenn ich es ein zweites Mal auf den Tisch kriege, ist es zumindest gut. Aber wenn ich es vier, fünf Mal auf den Tisch kriege, dann bleibt es meist dann auch erstmal in der Sammlung. Und das muss es erstmal schaffen. Da müssen wir mal gucken, ob es das hält. Aber ich finde gerade durch Thema Aufmachung, ich fand auch das Spielgefühl eigentlich ganz cool. Bin ich gespannt.
Ich finde das ganz gut, was du sagst, weil das finde ich eigentlich immer so interessant, gerade bei den Eurogames, wo man ja auch sagen muss, da wird es auch immer schwieriger, glaube ich, sich zu differenzieren, weil diese ja schon ein sehr dominierendes Genre sind.
Ja.
Und du hast ja so diesen Punkt, dass die ersten, ich sag mal eine Zahl, zwei, drei Partien, und da gehst du ja in diese vier, fünf Partien-Richtung, da entdeckst du das Spiel. Ja, also da ist für dich der Spielreiz entsteht durch das Ungewisse.
Dass Im
Optimalfall. Es kann natürlich auch sein, dass du das erste Spiel schon sagst, okay, alles klar, das fasse ich nie wieder
an. Werden wir am Montag drüber sprechen.
Definitiv, ja, lass
mich überraschen. Aber ich sag mal, bei der Blumenstraße hatte ich das Gefühl zum Beispiel, dass Simone das in der Erstpartie schon recht gut geknackt hatte.
Ach so, ja, das ist ein Fehl.
Lass
uns am Montag drüber sprechen. Aber genau, im Optimal, also worauf ich hinaus will, ist, dass du hast bei Eurogames so oft, du brauchst einfach eine Summe von Partien, drei oder vier.
Ja.
Und die, um überhaupt zu sagen, okay, jetzt habe ich das Spiel nicht nur durchblickt, sondern jetzt kommt auch nichts Neues mehr hinzu an Mechaniken. Ich weiß genau, ich habe alle Mechaniken mal durchgehabt.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, sind die Mechaniken gut genug, um quasi eben auch jetzt die nächsten 20 Partien mich
20 über, ist aber über, schon krass.
Ja, oder einfach irgendwie, also ist die Grundmechanik an sich so gut, dass es gar nicht darauf auskommt, dass ich jetzt irgendwas Neues entdecken muss. Ne? Das ist ja auch bei einem Terraforming Mars, hast du, wenn du das ja am Anfang spielst, dann hast du einfach so viele Karten, dass du irgendwann mal sagst, okay, ich bin interessiert, was gibt es noch für Karten? Jetzt habe ich eine andere, Industrie oder eine andere, ne, Starting-Fraktion. Und irgendwann war jetzt Terraforming Mars natürlich auch so erfolgreich, dass du alle Karten kennst.
Ja.
Und dann hat Terraforming Mars ja trotzdem noch genug Spielreiz und Mechaniken, um dich drüber zu halten. Und ein Brass Birmingham ähnlich. Und das ist jetzt ja die Frage bei dem SETI, ist der Spielreiz eben danach noch gegeben. Die Besonderheit bei SETI, denke ich, wo ich Chancen sehe, auch langfristig interessant zu bleiben, ist, dass du ja diese fünf Alienrassen hast, die du im Laufe des Spiels entdeckst, die dir dann nochmal irgendwie andere Möglichkeiten geben, eventuell Punkte zu machen. Und die sind immer pro Spiel unterschiedlich und da muss man mal gucken, wie unterschiedlich sind die und reichen die Grundmechaniken, weil per se macht es ja jetzt erstmal nichts krass Innovatives, das Spiel. Ne? Das ist
ja, aber die Multi-Use-Cards waren ja auch sehr unterschiedlich. Also die Sachen, die ich ausspiele, die werden in jeder Partie krass unterschiedlich sein erstmal. Ja, ich bin gespannt, wie es sich hält. Aber erstmal, Ersteindruck von mir gibt erstmal ein Go für die nächste Partie.
Genau, und das wäre jetzt ein
mehr
Titel,
muss man ja nicht sagen.
Wenn man den sich käuflich erwerben würde auf der Messe jetzt, hätte ich gesagt, mach mal erstmal keinen Fehler mit.
Nee, würde ich zumindest mit der Erwartung, dass es ein Experten-Ding ist auch.
Absolut. Ja. Das ist ein Expertenspiel, ja.
Ja, ein drittes Spiel haben wir auch noch kurz gespielt, und zwar Compile, hatte ich auch in dem Podcast kurz drüber gesprochen. Das ist ein, Drei-Lane-Battler, könnte man sagen, wie Airland and Sea oder auch wie Marvel Snap, könnte man sagen. Ziel ist es, eine Stärke von 10 zu haben in jeder Lane. Und wir haben es jetzt nur einmal gespielt. Und das Coole ist, die Aufmachung ist sehr cyberpunkig, die Karten sind alle foliert, wir haben nur ein kleines Deck, können die aus verschiedenen Decks zusammenstellen. Und ja, ich bin gespannt, was das Spiel noch bietet. Weil ich hatte das Gefühl, es ist auf jeden Fall noch eine Spur komplexer ist als jetzt Airland and Sea. Ich hatte heute Morgen auch eine Review von Shut Up and Sit Down gesehen und hatte auch da den Eindruck, dass sie irgendwie gesagt haben, das ist irgendwie jetzt nochmal eine Spur drauf, würde ich auch sagen. Mir hat es trotzdem gut gefallen. Ne? Also dieser Style des Spiels, aber kombiniert mit ich spiele das und kann das machen und mache damit das, so ein bisschen auch kettenzugmäßig vielleicht. Das fand ich gut. Ich habe nur noch überhaupt nicht die Taktik verstanden. Und es gab so einen Zug im Spiel, wo ich dachte, boah, geil. Das, wenn ich das mache, das wird richtig gut, und habe damit auch einen dieser Orte dann tatsächlich gewonnen. Aber das war dann natürlich in der Erstpartie, ich will jetzt nicht sagen Zufall, aber ich habe da ja nicht drauf hingespielt. Und da bin ich gespannt, ob das nachher so wird, dass man auch seine Taktik nach 10 Partien vielleicht hat, dass man ja auf einem anderen Level spielt. Wie hat es dir gefallen?
Also erstmal ist auch wieder, ne, Geschmack ist da. Also, hear me out. Ich finde es vom Artwork und so, es passt, aber mir sagt es nicht zu. Ne? Also ich fand das jetzt so von dem, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Also ein guter Artist oder so hätte dem Spiel eventuell echt gut getan. Also ich fand,
ja, okay, das ist Geschmackssache dann.
Ja, genau. Also deshalb sagte ich ja, dass, ne, wenn man sagt, also sollte man sich vielleicht vorher mal die Karten anschauen. Ich glaube, es hätte, selbst wenn es sowas Futuristisches ist, wenn ich so an Android Netrunner denke oder sowas, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ich fand auch die Karten teilweise sehr beliebig. Ne? Also dieses Water, Death, Fire, also man entscheidet, draftet ja am Anfang.
Ich dachte, du magst es, dir ist Thema nicht so wichtig. Was ist denn jetzt los?
Mir ist Thema nicht so wichtig, weshalb ich auch gleich noch die Kurve zum Spiel kriege und trotzdem vielleicht auch sagen würde, dass es eventuell auch mal ein Geheimtipp ist, den man sich anschauen sollte, okay, auf der Messe. Okay. Aber weil du ja gerade sagtest, ja, du fandest das sehr stimmig.
Ich fand es sehr stimmig.
Mich war das so, also wirklich so, ja, beliebig. Keine Ahnung, das habe ich gedacht, ja.
Ja, okay. Okay. Da haben wir ja ganz konträre Meinung. Das ist ja eine ganz einfache Lösung.
Da hätte ich ja lieber AI-generated Artwork
gehabt. Okay, das ist sehr, sehr weird. Also Leute, guckt es euch lieber dann einfach mal an beim Stand. Und dann könnt ihr sagen, Team Stefan, Team Simon in dem Sinne.
Bitte macht es, ja. Das würde mich interessieren. Vom Spielerischen her war das auf jeden Fall, auch hier jetzt für mich ja nur eine Partie, fand ich das erstmal sehr interessant. Was mich jetzt hier interessieren würde, wie gut harmonieren die Sachen zusammen. Und ich glaube, da ist einiges möglich. Ich habe es aber noch nicht so richtig durchblicken können.
Ja.
Fand den Take erstmal an sich gut. Ich sage, ich nehme so eine Art eben Airland and Sea und versuche das irgendwie komplexer zu machen. Ich war am Ende ja so ein bisschen in der Kategorie im Camp. Ah, geil, am liebsten würde ich jetzt nochmal Rift Force spielen, weil ich da quasi so viele Ähnlichkeiten zu sehe.
Aber Rift Force ist auch deutlich weniger komplex als das.
Ja, ist es, genau. Genau. Ist deutlich weniger komplex. Das hat also durch die Kartentexte und Funktionen nochmal viel. Ich würde es gerne nochmal spielen. Also das würde mich nochmal interessieren. Wäre ich jetzt generell ein bisschen vorsichtiger, sage, müsste ich das unbedingt haben, weiß ich noch nicht so genau. Aber wäre, also, ne, weil wir jetzt ja auch während der Messe releasen, das wäre nochmal so ein Spiel, wo ich sage, da lohnt es sich, an den Stand zu gehen und das vielleicht selber mal anzuspielen, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass es viele Leute gibt, die sowas sehr gerne mal mögen, weil es auch mal wieder was anderes ist.
Ja, und dadurch, dass die Optik eben auch sehr speziell ist, spricht es vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe an als andere Spiele. Ja. Ich finde generell, kann man sagen, auch hier Ersteindruck ist, ich möchte noch eine Partie spielen. Ich glaube, das muss als Ersteindruck erstmal reichen. Also ich habe Bock, das Spiel ein bisschen mehr zu erkunden, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt das Potenzial hat, was ich mir hoffe. Das muss man einfach dann auch erfahren, ne? Und dann werden wir in der Gespielt-Folge zumindest mal ein Update geben. Wir müssen ja dann nicht nochmal so ausführlich drüber sprechen, aber zumindest sagen, hier, 10 Partien gespielt, hat sich's erfüllt oder ist es ausgezogen. Da werden wir dann nochmal drauf zurückkommen. Es ist tatsächlich, so wie ich das gesehen hatte, bei Asmodee im Vertrieb. Bei Greater Than Games ist das Spiel. Das heißt, vielleicht kommt man da auch nach der Messe noch entspannt dran, wenn es jetzt ausverkauft sein sollte. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört. Ihr hört es ja erst wahrscheinlich morgen am Sonntag, weil ich ja jetzt hier noch meine Live-Eindrücke vom Samstag hinterher packe. Aber ja, ich würde sagen, generell kann man schon sagen, war ein gutes Ding. Hat mir erstmal gut gefallen, auch von den Ideen her.
Du hast ja vorhin gesagt, für dich hat die Messe wenig Geheimtipps dieses Jahr parat, ne? Und da ist vielleicht auch letztes Jahr besonders stark gewesen. Was ich hier das sagen würde, und ich bin natürlich auch das, remains to be seen, also müssen wir mal schauen, ob sich das bewahrheitet, aber ich hatte das Gefühl, dass es eventuell das Potenzial hat, in diesem Mainstream-Bereich eines der stärksten Messen überhaupt zu werden. Also was dort an Titeln eventuell zur Verfügung stehen. Also wenn ich mir so ankaufe, was ich mir so, also wenn ich mir anschaue, was ich mir gekauft habe und was für Titel da jetzt eben auch zur Verfügung stehen und auch mal so Blumenstraße und Endeavor jetzt noch dazu zählen würde, da glaube ich, dass gerade insbesondere in diesem vielleicht überschwemmten Eurogames-Bereich da sehr viele starke Titel dabei sein werden. Wie gut, ne, sind es?
So haltbare Titel, meinst du?
Ja, genau. Ob es dann wirklich 9 oder 10 von 10 Titel dabei sind, müssen wir nochmal schauen. Aber das Potenzial ist zumindest da.
Also ich fand die Messe generell von den Spielen her schon stark.
Ja.
Ne, nur das Ding ist, ich meistens, wenn ich über die Messe laufe, gut, jetzt habe ich Halle 4 noch nicht. Halle 4 ist häufiger mal so eine Geheimtippzone, werdet ihr dann nachher hören. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Sachen mir einfach vorher schon klar waren. Und vielleicht habe ich mich dann zu viel darüber informiert vorher, wobei ich den Eindruck hatte, eigentlich habe ich das die letzten Jahre auch gemacht. Aber wie ich schon vorher sagte, wahrscheinlich habe ich einige Verlage auf dem Schirm, wie jetzt auch Wonderbow Games, wo ich einfach blind das Nebula mitgenommen habe, die einfach vorher nicht auf meinem Radar waren durch andere Sachen. Ich glaube, dass das schon auch mit reinspielt. Es gibt halt auch nicht unendlich viele Verlage. Und wenn die sich mit einem Spiel schon ausgezeichnet haben, dann gibt es ja keinen Geheimtipp mehr. Wenn ein Verlag ein geiles Spiel rausbringt, dann weiß ich, okay, nächstes Jahr gehe ich dahin und gucke, was haben die Neues. Dann ist das aber nichts Geheimes mehr.
Na, also für dich nicht. Ne?
Für mich nicht, genau. Aber deshalb, auch ein Compile habe ich vorher schon gewusst, dass es das da gibt und habe gesagt, okay, das nehme ich mir mit.
Findest du wahrscheinlich aber in fast so gut wie keiner Liste.
So ist es. Ne? So ist es. Und ich glaube, das ist einfach so die Sache. Ich glaube, wenn du jetzt nicht so drin bist, wie ich drin bin, wahrscheinlich läufst du dann auch über die Messe und findest ganz tolle Perlen. Ich hoffe, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr auf jeden Fall einige neue Sachen mitgenommen, die ihr noch nirgendwo vielleicht gehört habt. Zumindest nicht in Kombination.
Oder macht das, was ich eigentlich bis zu dieser Messe immer gemacht habe, nämlich einfach mal abzuwarten und zu gucken, was so an guten Reviews nachher rauskommt, um dann nachher zuzuschlagen, weil das ist ja gefühlt eigentlich immer die beste Strategie gewesen.
Ja, ja. Und ich habe ja auch noch nicht alles gespielt. Also die Sachen, die ich eingepackt habe, habe ich auch noch nicht gespielt. Von daher kann ich jetzt ja auch noch nicht zu viel über die Geheimtipps sprechen, die ich vielleicht noch nicht gespielt habe.
Nein,
von daher,
wir wollen ja auch
schauen. Qualität über Quantität. Ne? Also wir wollen schon euch die Eindrücke auch erst liefern, wenn sie auch gereift sind. Ne? Und in dem Sinne.
Simon, wir wünschen uns gegenseitig noch ein paar schöne Tage auf der Messe.
Ja, wir sehen uns ja vielleicht Sonntag, winken wir einmal. Da nehme ich nichts auf, aber da winken wir vielleicht. Da bist du ja auch mit deinem
Kriegen wir hin. Sohn und da. Dann freuen wir uns auf die Wochen danach und werden, glaube ich, so viel spielen bis Ende des Jahres wie schon lange nicht mehr.
Ja, so die Hoffnung. Ne?
So die Hoffnung, so der Plan.
Ja gut, Stefan, dann würde ich sagen.
Ich freue mich.
Bis demnächst. Wir sehen uns oder hören uns ja erst am Montag wieder zur nächsten Aufnahme.
Zwei Tage.
Ich leite jetzt
mal. Soll ich das aushalten?
Ich leite jetzt mal ganz elegant rüber zum Simon in der Zukunft in Halle, keine Ahnung.
Wir geben zurück zum Simon in Halle 4.
Ciao.
Tschüss.
An dieser Stelle verweise ich mal auf die nächste Podcast-Folge, die zeitgleich veröffentlicht wurde. Wir haben uns dazu entschlossen, das Ganze in zwei Teilen hochzuladen, weil ich glaube, die Zielgruppe nicht unbedingt die gleiche ist. Wenn ihr aber Bock habt zu wissen, was für tolle Neuheiten, was für Geheimtipps habe ich am zweiten Messetag so mitgenommen, was habe ich so erlebt, dann hört gerne in die zeitgleich erschienene Podcast-Folge rein. Ich habe auch ein Interview mit Star-Designer Christian Kudal organisiert, auf Deutsch, super gut geworden und habe auch zum Beispiel mit dem historischen Verlag Sound of Drums gesprochen. Aber ich will nicht zu viel spoilern, aber es sind echt ein paar Titel dabei, die habt ihr nicht auf dem Schirm. Hört gerne mal rein, auch wenn ihr nicht auf der Messe seid, sondern einfach so vielleicht für ein paar Eindrücke oder auch, um euch das Spiel anderweitig zu besorgen oder auch einfach nur, um zu genießen. Ich verweise auf die nächste Folge und verabschiede mich jetzt aus dieser Folge. Macht's gut. Ciao.